Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie immer der Stefan und es wird heute überhaupt nicht verwirrend, weil mit mir ist...
Auch ein Stefan, moin.
Moin, moin, ins Ruhrgebiet bist du, ne?
Nicht ganz, Ostwestfalen, knapp drüber.
Okay, für mich ist Nordrhein-Westfalen immer das Ruhrgebiet. Das sind für mich so Synonyme und ich weiß, dass das falsch ist. Ich glaube, das ist wie Baden-Württemberg und Schwaben.
Ich kann dir keinen Unterschied benennen, nein.
Du weißt aber immerhin, du bist nicht Ruhrgebiet, ja? Man macht es quasi in Abgrenzung. Wer bist du denn eigentlich, außer dass du den schönsten Vornamen der Welt mit mir teilen darfst? Was machst du denn so beruflich?
Ja, ich bin Lehrer, wer hätte es gedacht, für Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre hier an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen in den Klassen 5 bis 13.
Hervorragend. Ein Kollege einmal mehr. Und bevor jetzt schon Leute entsetzt aufstöhnen, das wird kein ganz großer Trend hier bei den Bohrleuten, wieder andere Themen, aber wir waren letztes Mal, war ich ja schon hier mit dem Philipp Wampfler und habe über GTP gesprochen. Von daher, wir bleiben nur ein bisschen in der Schule heute deswegen, weil wir uns einem Thema annehmen wollen, das immer und immer wieder in der Diskussion auftaucht, nämlich die Frage nach dem Stoff. Und zwar wollen wir uns ganz spezifisch beschränken, damit es nicht zu sehr ausartet auf das Fach Geschichte und wollen mal schauen, quasi die ganzen Dinge, die in den Bildungsplänen drinstehen, sollten die da drin sein? Braucht es überhaupt so viel Geschichte, wie in den Bildungsplänen gerade drin ist? Ganz ketzerisch gefragt. Und worauf wollen wir eigentlich raus? Was empfinden wir eigentlich als das Wichtige an dem Fach? Also kaum ambitioniert hier unsere Agenda für den heutigen. Genau. Und jetzt, wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema? Eine ganz bekannte Klage bei den Geschichtsbildungsplänen seitens der Geschichtslehrkräfte ist es, dass die Dinger unglaublich überfrachtet sind. Und eine Klage von allen außerhalb des Systems ist üblicherweise, dass die SchülerInnen gar nichts wissen. Gerade kam schon wieder so eine Statistik raus, wie wenig Deutsche etwas mit dem Begriff Holocaust anfangen können. Ich spare mir mal die methodischen Schwächen von diesem Unfug. Aber offensichtlich gibt es selbst bei den absoluten Basics, von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie hoch und runter dekliniert werden, ernsthafte Probleme, sodass man sich fragen kann, ob der John Locke, der da irgendwann mal in der 9. Klasse im Bildungsplan auftaucht, ob der so firm sitzt bei allen. Wir haben uns das deswegen so überlegt, dass wir mal schauen, was ist in den Bildungsplänen drin und macht das aus unserer ganz privaten, persönlichen Sicht Sinn. Und wir werden da bei euch natürlich zeigen, was unsere Gedanken sind, was eigentlich in Geschichte drin sein sollte. Vermutlich werdet ihr zumindest teilweise andere Gedanken haben. Die Diskussion können wir dann gerne in den Kommentaren unter dem Podcast dann weiterführen. So, Stefan, wollen wir mal loslegen. In Nordrhein-Westfalen, in der Sekundarstufe 1, das heißt die Klassen 5 bis 10, was ist denn da bei euch im Geschichtebildungsplan drin? Einfach damit wir von denselben Dingen
sprechen. Ich kann ja über zwei Systeme reden. Also qua Ausbildung bin ich ja Gymnasiallehrer, auch an einem Gymnasium ausgebildet. Da haben die zurzeit seit G8 haben die 3 Jahre Geschichte in der Sek 1. Und das ist völlig absurd. Also das erste Mal haben sie Geschichte in der 5. 6. Klasse. Das ist noch so ein bisschen, ja, historisches Ringelpiez mit anfassen. Man fängt irgendwo bei der Ursuppe an, macht ein bisschen was zu Ötzi und ja, geht dann erstmal überhaupt in einen Bereich, den ich auch als Geschichte bezeichnen würde. Ja, und dann, dann geht man so über die Griechen, über die Römer irgendwie zum Anfang des Mittelalters. In Klasse 7, 8 wird es dann ganz spannend. Das ist der überfrachtetste Lehrplan, den ich in meinem kompletten Leben gesehen habe. Man fängt an bei der Verstädterung im Mittelalter, also so um 1250 rum, und geht bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Innerhalb eines Jahres, je nachdem wie die Schule die Stundentafel aufteilt, in einem einstündigen oder zweistündigen Fach. Also die Überleitung ist teilweise direkt von Ludwig dem 14. zu Wilhelm dem 2. Das ist Comedy. Das ist kein Lehrplan, das ist Comedy. Und dann haben sie nochmal Geschichte, meistens in Klasse 9. Und da, ja, macht man das große Nazi-Thema und hofft, dass man bis zur Wiedervereinigung kommt, was im Regelfall, ja, ambitioniert bis unmöglich ist. An der Gesamtschule, wo ich ja unterrichte, finde ich es persönlich besser. Da gibt es das Fach Geschichte nicht einzeln, da ist das in Gesellschaftslehre integriert. Das ist eine Mischung aus Geografie und Politik und Geschichte. Man muss zugeben, das ist in NRW recht geschichtslastig, der Lehrplan. Und da haben sie wirklich konstant von Klasse 5 bis Klasse 10 durchgängig dieses Fach. Und ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, da bleibt tatsächlich mehr hängen. Also gerade wenn man dann die Leute in der Oberstufe vor sich sitzen hat, die können sich an deutlich mehr Unterrichtsinhalte noch erinnern, weil sie auch eben mehr Zeit damit verbracht haben und weil es konstant ist.
Also ich kann dich insofern beruhigen, als dass der Lehrplan bei uns nicht weniger absurd ist. Es geht auch hier in Klasse 5, 6 los, beziehungsweise also nur in Klasse 6 startet in Baden-Württemberg am G8-Gymnasium Geschichte. Wir haben inzwischen den ganzen vorgeschichtlichen Kram raus. Das halte ich für sehr, sehr gut. Also der ganze Steinzeit und sonstige Unfug ist entfernt.
Ja.
Und stattdessen haben wir dann Ägypten, griechisch-römische Antike und dann von der Spätantike ins europäische Mittelalter. Das ist dann der Teil, der üblicherweise nicht mehr stattfindet, weil der Bildungsplan zu voll ist. Ja, das kennen wir ja. Und dann in Klasse 7, ja. 8, das ist genauso wie bei euch. Ja. Es fängt an mit Europa im Mittelalter und hört auf, Europa in der Zwischenkriegszeit, Durchbruch und Scheitern des demokratischen Verfassungsstaats innerhalb von 2 Jahren.
Ja klar, da können die sich detailliert am Ende dran erinnern, wenn man da in einer 12. Klasse darauf zurückgreifen will, natürlich.
Da werden richtig belastbare Grundlagen geschaffen in den beiden Jahren 7 und 8. Aber das macht gar nichts, weil bevor man darauf in der Oberstufe zurückgreifen will, kommen ja die Themen aus Klasse 9 und 10. Und die sind richtig wunderbar, weil hier kommt jetzt der Nationalsozialismus, der Kalte Krieg und die BRD-DDR. Das ist alles Klasse 9. Und jetzt kommt der richtige Spaß in Klasse 10. Hier wird nämlich in Baden-Württemberg fremde Räume, ehemalige Imperien und ihre gegenwärtigen Herausforderungen in historischer Perspektive gemacht. Da vergleichen die SchülerInnen das Russland, China und Osmanische Reich miteinander, bevor sie ehemalige Imperien und die europäische Integration im Vergleich betrachten. In der 10. Klasse. Da waren Profis am Werk. Ja, und dann geht es in die Oberstufe, über die wir ja nachher sprechen. Aber für das geneigte Publikum, warum lachen wir hier? Ja? Papier ist bekanntlich sehr geduldig und kein Papier ist so geduldig wie Bildungspläne.
Ja.
Das klingt alles auf dem Papier immer richtig, richtig cool. Das sind teilweise auch super spannende Themen und die Kompetenzen, die da angeblich erlernt werden, die sind der blanke Wahnsinn.
Der Hammer. Also das klang gerade echt wie ein Proseminar an der Uni. Und also wenn ich mir so unsere 9. und 10. Klässler vorstelle, also die werden dir das feuilletonfähig erörtern, was die russische Revolution irgendwie mit dem alten China zu tun hat. Auf jeden Fall, kein Ding.
Meine aktuellen 11-KlässlerInnen wissen nicht einmal, dass sie das gemacht haben letztes Jahr. Also ich hatte die nicht, aber ich glaube schon, dass der betreffende Kollege oder Kollegin, ich weiß es gar nicht, wer das war, dass der oder die das schon gemacht hat. Nur ist da offensichtlich so gut wie nichts hängen geblieben. Und ich glaube, das ist symptomatisch für diese Geschichte. Einer meiner Lieblingsgags, ich unterrichte ja fast ausschließlich Oberstufe, ist es immer zu sagen, wie ihr noch aus Klasse 9 wisst. Und da ist dann eigentlich praktisch nichts da. Und meine Frage an dich wäre jetzt quasi, warum ist das so? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Geschichtslehrkräfte bundesweit alle ihren Job nicht drauf hätten und als ob die SchülerInnen alle total dumm und oder desinteressiert wären. Also warum funktioniert dieses Grundlagenlegen in der Sek 1 bei weitem nicht so gut, wie die Bildungspläne das suggerieren?
Schwierige Frage. Ich glaube, eine Sache, die da ganz massiv reinspielt, ist, dass dieser Lehrplan versucht, 1000 Parteien zufriedenzustellen, was einfach gemeinsam nicht nötig ist. Also einerseits haben wir da wirklich Didaktikerinnen und Didaktiker, die wirklich einen Schwerpunkt setzen wollen auf eine eigene Urteilsbildung und dass Schülerinnen und Schüler irgendwie befähigt werden, sich ja auf einer wirklichen Faktengrundlage Urteile über die Gegenwart zu bilden. Andererseits hat man da immer die Alteingesessenen, die irgendwie meinen, ja, aber früher haben wir noch die alten Griechen gemacht und da kannten wir die alle mit Vornamen und Schuhgröße. Und das muss da irgendwie auch noch mit vorkommen, weil sich sonst sehr bildungsorientierte Eltern beschweren. Und wenn solche Lehrpläne gemacht werden, dann sitzen da, keine Ahnung, 10, 15 Experten, die sich da irgendwie noch versuchen, ihr eigenes Spezialthema unterzubringen, auch wenn es dann nur eine Fußnote ist, das muss da auch noch drinstehen. Und wenn man einfach immer wieder nur dazu tut und dazu tut und dazu tut und dazu tut, die Geschichte wird halt nicht kürzer, dann endet man irgendwann bei so einem Monster, was einfach völlig, völlig realitätsfremd ist.
Ja, das wäre auch genau meine Einschätzung. Ja, hier, man sieht diesen Dingern an, dass sie im Komitee geschrieben werden, dass da ein Ausschuss tagt. Und ich glaube auch, dass die genau auf diese Art und Weise entstehen. Ich erinnere mich noch an eine Fortbildung zum neuen Bildungsplan Oberstufe, wo fürs berufliche Gymnasium jetzt bei mir, da ist jetzt nämlich neuerdings das Mittelalter rausgeflogen, was extrem sinnvoll ist. Das war vorher nur so als Überblicksdarstellung, hier ein bisschen Stadt, da ein bisschen Burg, da Kloster, das war Mittelalter, was ja auch kompletter Humbug ist. Ich glaube, da können wir drüber nachher dann auch nochmal reden, wenn wir über diese merkwürdige, ja genau, also diese sehr merkwürdigen Epochenvorstellungen, die da mit transportiert werden. Aber da hat auch sofort eine Lehrkraft gesagt, ja, wie kann man Oberstufe Geschichte machen, ganz ohne Mittelalter? Das ist ja ein Verfall jeglicher Bildungsideale. Ne? Und diese Leute hast du natürlich immer dabei. Und ich meine, die haben natürlich auch irgendwo recht. Ja, weil selbstverständlich ist alle Geschichte irgendwo wichtig. Und alles, was ich rausstreiche, ist logischerweise ein Verlust. Und ich tue mich da natürlich immer leicht, weil mein Hauptinteressengebiet, mein Schwerpunkt war schon immer Zeitgeschichte. Deswegen fällt es mir persönlich natürlich super leicht, das Mittelalter rauszuschmeißen. Also ich bin da ja auch nicht gerade neutrale Partei. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein gigantisches Problem. Und auf die Art und Weise bleibt zu viel Kram drin, um zu simulieren, dass das alles mal behandelt wird. Und ich glaube, das, ja.
Simulation finde ich in dem Zusammenhang eine ganz, ganz treffende Formulierung. Also wenn man von dem ausgeht, was Schülerinnen und Schüler angeblich alles durch diesen Lehrplan lernen, da kann man bei jedem Fach reingucken, da stehen solche Sachen, also weiß ich nicht, da kann man Doktorarbeiten drüber schreiben, wie diese Themen alleine formuliert sind, das ist der Hammer. Und wenn man sich dann die Realität anguckt, ach, also ganz, ganz geduldiges Papier, wirklich ganz geduldiges Papier.
Und wir haben hier gerade auch schon anklingen lassen, dass diese Periodisierung auch so ein Thema ist. Und das ist was, das stört mich ehrlich gesagt bei der SEC 1 auch schon sehr, sehr lange, dass quasi je weiter die Geschichte her ist, desto eher wird die als Geschichte für EinsteigerInnen gefasst. Ja, wir fangen ja quasi immer in Klasse 5, 6, 7 rum, je nachdem von welcher Schulform wir reden, fangen wir an mit so Römer und Griechen. Ja, da schwebt, glaube ich, noch so ein bisschen dieses alte Asterix-Ideal mit. Das ist was für Kinder. Ja? Das alte Rom, was da behandelt wird, ist ja zum einen häufig nur Ende der Republik, Anfang des Prinzipats. Also es sind ja irgendwie so 100 oder 150 Jahre römische Geschichte letztlich. Und selbst die kommen nur in so einer verasterixierten Version. Da schlägt sich ja jeder Althistoriker oder jede Althistorikerin schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen. Die haben es noch etwas besser als die Mittelalter-Historiker-Riege. Aber die kriegen ja regelmäßig Schreikrämpfe, wenn die sehen, was in den Schulbüchern da als Geschichte verkauft wird. Das ist ja eigentlich echt zu guten Teilen eher Fantasy, muss man ja ganz klar sagen.
Ja, absolut.
Du hast das ja als Ringelpiez mit Anfassen formuliert für diese Geschichte. Ja, ich erinnere mich noch an solche Geschichten, wie dass man dann anhand der Bronzezeit macht, Menschen treiben Handel miteinander. Ja, das fangen die in der Bronzezeit an, quasi mit Tag 1 Bronzezeit wohnen sie plötzlich in Häusern statt in Höhlen. Und dann fangen sie an, Handel zu treiben, weil sie festgestellt haben, wie praktisch das ist. Und dann haben wir quasi das Prinzip des Handels erlernt anhand der Bronzezeit. Und das ist halt alles so unglaublich ahistorisch. Oder Gesellschaft wird dann anhand von Ägypten gemacht. Da gibt es ja dann diese berühmte Gesellschaftspyramide mit dem Pharao und dann kommen die Wesire und dann kommen die Schreiber und dann kommen die Handwerker, wie eben die Gesellschaft da so organisiert war. Und wie gesagt, das stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Und ich glaube, der grundsätzliche Anspruch dieser Bildungspläne war, dass irgendwann später hinterfragt man das mal kritisch. Aber das passiert ja auch
nicht. Es hat wenig mit Geschichte zu tun. Also es sind irgendwelche Narrative, nette Geschichten, wie man sich das vorstellt, Pharao, goldene Maske, tralala, irgendwie damit das mal im Lehrplan vorgekommen ist. Aber mit richtiger Geschichtswissenschaft hat das ja wenig zu tun, auch so wie man den meisten Teil in der SEC 1 unterrichtet. Also das sind immer so, ja, Fantasy-Mittelalter-Marktversionen von Themen, die man schon mal gehört hat. Aber dass man da wirklich geschichtlich rangeht mit, weiß ich nicht, Quellenanalyse, Quellenkritik, gucken, was wissen wir da überhaupt von? Gerade im Mittelalter und in der Antike ist das ja super spannend. Ja, wie viel wissen wir denn über das Mittelalter, wenn man sich da teilweise Themenbereiche in Geschichtsbüchern anguckt? Das sind teilweise Themen, da gibt es nur 5 Bücher drüber, wo irgendwelche Hanseln, die voneinander abgeschrieben haben, irgendwas behaupten. Also das kann man auch schon mit 7-8-Klässlern bearbeiten, dass das wie stille Post funktioniert und dass man da in weiten Teilen ja spekulieren muss und dass man begründet spekulieren kann oder nicht so begründet spekulieren kann. Ja, wenn man noch weiter zurückgeht, dieses Steinzeitthema, wir haben es ja noch im Lehrplan stehen, das hat mit Geschichte überhaupt nichts zu tun. Also überhaupt nichts. Das ist, weiß ich nicht, das ist eher noch Biologie oder Geografie. Wo habe ich irgendwas gefunden? Wo sind Menschen mal irgendwann langgezogen? Oder wie funktioniert eine Ausgrabung? Wir haben damals einen Ausflug mit unseren Sechsern gemacht, so eine Ausgrabungsstätte. Da haben die 100-mal mehr gelernt als in der kompletten Unterrichtsreihe vorher.
Und ich meine, das hat ja schon auch alles seine Berechtigung, aber wie du schon sagst, das ist eigentlich nicht Geschichte. Da stelle ich mich dann die Frage, ob es nicht Sinn macht, wie bei euch an der Gesamtschule, da dann eher so eine Art Kombinationsfach draus zu machen, wie heißt bei euch Gesellschaftslehre, und gar nicht diesen Anspruch zu erheben, sondern da dann halt eher so tatsächlich diesen großen C reintauchen in dieses Meer von, das war früher gewissermaßen, und die eigentlich echte Geschichte vielleicht auch erst später anfangen zu lassen. Weil ich meine, wir sind ja gesegnet, wir Geschichtslehrkräfte, ja, weil sämtliche, ich glaube, das ist wirklich in allen Bundesländern so, dass Geschichte eine ziemlich hervorgehobene Stellung hat innerhalb des Schulsystems. Also wir haben vergleichsweise viele Stunden, zumindest in Baden-Württemberg ist es so. Ja, wir haben, na okay, dann seid ihr arme Schweine, ja. Wir.
In NRW nicht. Wir haben so wenig Geschichte wie in keinem anderen Bundesland, ja.
Oh, das schmeckt. Also wir haben relativ viel, und auch bei allen Bildungsplan-Debatten sind wir irgendwie raus. Also weil immer irgendwelche Sachen gestrichen werden oder so, an Geschichte wird hierzulande nicht wirklich rangegangen. Also wir haben es durchgehend im Endeffekt, selbst G8 hat Geschichte sehr unbeschadet überstanden. Also wir sind da ziemlich gesegnet hier in Babü, was das anbelangt. Und deswegen.
Also in NRW hat Geschichte durch G8 ein Jahr verloren und das kriegt es auch jetzt beim Wiederaufbau von G9 nicht wieder. Also es sind weiterhin 3 Jahre in der Sek 1. Und das finde ich auch immer ein bisschen hart, weil in der Oberstufe wählen nicht alle das Fach an. Also man muss dann in Nordrhein-Westfalen so einen Zusatzkurs in der Q2 machen, aber das ist auch, naja, okay. So wirklich basic, basic, basic Geschichte gerade. Ja, einstündig irgendwo noch so ein nicht so wirklich relevanter Kurs in der Q2, während man in der Abi-Vorbereitung ist. Naja, und ja, also ich finde es immer von daher schwierig, diese Hetzjagd, diese Schlittenfahrt durch diese Epochen, diese 3 Jahre in der Sek 1. Das ist das, womit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hierzulande ganz oft die Schule verlassen, wenn sie dann in der Oberstufe so wie Pädagogik oder sonst was wählen als Gesellschaftswissenschaft. Und das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schwierig.
Okay, das geht hierzulande gar nicht. Bei uns haben sie in der Oberstufe zwingend zweistündig Geschichte. Und wir werden ja nachher noch draufkommen, was in der Oberstufe bei uns Thema ist. Also da ist die Grundlage da dann tatsächlich eine ganz andere. Das ist echt spannend, wie die Bundesländer das dann da sehr unterschiedlich vorgehen. Aber ich würde für den Moment noch bei der Unterstufe bzw. Mittelstufe bleiben wollen, also bei der Sek 1. Einfach aus dem Grund, weil ich generell nicht wirklich überzeugt bin, wie sinnvoll dieser sogenannte chronologische Durchlauf ist. Also, dass wir ganz hinten anfangen, irgendwann in der Antike, und dann kommen wir quasi bis Klasse 10 oder 9, je nachdem, von welcher Schulform wir sprechen, kommen wir dann irgendwann mal in der Gegenwart an. Soweit zumindest die Idee. Und für mich hat es zwei Probleme. Das eine ist ein Zeitproblem, weil ganz, ganz viele KollegInnen kommen immer, wie das dann immer so schön heißt, ja, mit dem Stoff nicht durchkommen. Ja, das ist das bekannteste Problem. Und dann fallen immer die Themen hinten im Schuljahr weg. Das führt dann auch zu diesem Gefühl, dass nach den Nazis nichts mehr passiert, weil ganz viele Leute es nicht mehr schaffen, rechtzeitig den Kalten Krieg abzuhandeln, der halt quasi immer am Schuljahresende sozusagen läuft, weil sie sich vorher bei Weimar und den Nazis zu sehr verzetteln. Und auf der anderen Seite hat das den Effekt, dass quasi je weiter etwas eben her ist, umso mehr ist es Geschichte für Einsteiger. Und ich bin von beiden Herangehensweisen nicht überzeugt, denn es kommt noch ein dritter Effekt dazu. Die meisten Sachen, die in der Mitte sind, in Anführungszeichen, also so gerade Mittelalter und frühe Neuzeit, das ist halt leider auch der Teil, der die SchülerInnen am allerwenigsten interessiert. Und der kommt dann auch noch während der Pubertät. Ja, also gerade der Stoff von Klasse 7, 8 und 9 ist für SchülerInnen der uninteressanteste überhaupt. Am G8 geht die Klasse 9 schon wieder, weil da ist ja eben dann Kalter Krieg, Nazis und so weiter. Aber wirklich Klasse 7 und Klasse 8 ist ganz, ganz schrecklich, weil die interessieren sich für diese Themen am wenigsten. Und die hätten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich eine Klasse neu in Geschichte kriege, so eine Unterstufenklasse, die erste Frage ist eigentlich immer, wann machen wir Nazis und Zweiter Weltkrieg? Und dann muss ich immer sagen, ja, in 3 Jahren. Und dann sieht man immer Gesichter entgleisen.
Ja.
Ja, weil das ist ja das, was die heute interessiert. Und ich bin einfach fundamental nicht der Überzeugung, dass die Annahme stimmt, dass das quasi nur für Ältere ist. Also, dass man einen Sechstklässler nicht damit konfrontieren müsste, sondern dass Sechstklässler nur das Prinzipat machen können. Aber ich höre dich widersprechen.
Also, ja, natürlich, da hatten hatte meine Klasse auch schon in einer 5-6 Fragen, gerade weil unsere Schule nach einem, ja, nach einem jüdischen Menschen benannt ist, der auch im Holocaust umgekommen ist. Da gab es natürlich Fragen, auch als man sich dann so mit dem Namen der Schule auseinandergesetzt hat, irgendwie mal im Laufe der 5 und sowas. Das kann man schon kindgerecht machen. Ich weiß aber auch nicht, ob man das so früh zu einem großen Thema machen muss. Also ich weiß hier von Schulen im Umkreis, die lesen dann den Jungen im gestreiften Pyjama in Klasse 5. Das finde ich ein bisschen hart. Das weiß ich auch nicht, ob das so gut für die Kinder ist, so an der Schule begrüßt zu werden. Mit diesem chronologischen Aufbau habe ich auch meine Sorgen, weil es, also mir ist immer wichtig, dass sie überhaupt so große Zusammenhänge sehen. Also irgendwie einen Aufbau im Kopf haben, so ein Zeitgefühl aufbauen, dass sie, weiß ich nicht, also die müssen ja nicht mal so super aufzählen können, hintereinander kommen Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit, Moderne, so ein gewisses Bild ist schon wichtig und überhaupt eine Vorstellung zu haben, wie schnell und langsam sich Geschichte bewegt, dass wir 1000 Jahre Mittelalter haben, in denen sich eher geht so gesellschaftlich was verändert und dass wir dann 20. Jahrhundert haben, wo quasi jeden Donnerstag was Neues ist und solche Zeitvorstellungen oder wenn Schülerinnen und Schüler über Geschichte reden, dann ist das ganz oft Fantasy. Früher war alles schlimm. Ob früher jetzt aber 1992 ist, 1892 oder das Jahr 403 vor Christi, das ist völlig egal. Das ist alles früher. Früher war alles schlimm. Und da mal irgendwie so eine Faktengrundlage und überhaupt so eine grobe zeitliche Vorstellung reinzukriegen, das finde ich wichtig. Und das ist gerade mit diesem Chronologischen schwierig. Ich musste gerade daran denken, als du das erzählt hast, je länger es dann her ist, desto mehr ist es halt kindlich irgendwann gemacht worden. Das stimmt total. Wenn man sich so alte Lehrpläne anguckt, also wirklich 70 Jahre alte Lehrpläne, dann fängt die Oberstufe traditionell mit dem alten Rom an, eigentlich. Und natürlich ist das ein Thema, das komplex genug für eine Oberstufe ist. Also das ist immer eine Auswahl, die man da trifft, welche Themen vertieft irgendwie behandelt werden. Ja, hast du recht.
Ja, in der letzten Iteration des Bildungsplans am Gymnasium hierzulande war in der Oberstufe tatsächlich noch Rom relativ mit hohem Stellenwert drin, weil der hatte so einen Schwerpunkt in Klasse 10 auf Europa. Quasi so die gemeinsamen Wurzeln von Europa. Das war so ein ganz, ganz merkwürdiges Querschnittsthema mit einem Epochenspringen jenseits von Gut und Böse. Ja, aber da gab es dann eben so Sachen wie das römische Recht oder solche Geschichten, die da dann behandelt wurden. Nur haben wir da halt auch schon wieder das Problem, dass das dann auf Wissen theoretisch gesehen aufbaut aus Klasse 6. Also in Klasse 10 machen wir jetzt vertieft römisches Recht, weil ihr wisst ja alle noch, wie das Prinzipat funktioniert hat damals aus Klasse 6. Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, ich kann, da stößt quasi der Geschichtsunterricht an Grenzen auf eine gewisse Art und Weise, wo ich auch keine Lösung habe, wie man mit denen umgehen soll. Weil ich kann ja schlecht quasi sagen, alles, was ihr vorher gemacht habt, ist letztlich irgendwie egal. Also das quasi der Beliebigkeit anheimstellen, weil warum mache ich es dann überhaupt? Aber auf der anderen Seite kann ich halt leider auch nicht drauf aufbauen, weil das merken sich ja wirklich nur Leute, die sich eben dafür interessieren. Und da habe ich halt vielleicht ein oder zwei pro Klasse, aber beim Rest ist es ja nicht realistisch erwartbar. Und diesen Kreis zu, was ist da das Verb, quadrieren, das halte ich für den heiligen Gral der Geschichtsdidaktik auf eine gewisse Art und Weise. Also wie schaffen wir das? Sowohl dieses von dir geforderte Epochenbewusstsein reinzubringen, als auch Inhalte altersgerecht rüberzubringen, die entsprechenden Kompetenzen zu erlernen und das alles mit Faktenwissen zu unterfüttern. Ja, das ist.
So, das lösen wir jetzt mal eben.
Genau, das machen wir jetzt hier in diesem Podcast mal ganz kurz nebenbei.
Wie machen wir es?
Also, ich hoffe, das Kultusministerium hört zu. das ist offensichtlich das ganz, ganz große Problem hier an dem Fach. Und ich denke eben, grundsätzlich tun wir uns mit der Stofffülle einerseits keinen Gefallen. Andererseits braucht es ja Stoff, weil ich muss ja auf irgendwas aufbauen. Ja, also ich kann ja quasi nicht im luftleeren Raum Quellenkritik üben. Also was du da vorher gesagt hast, ja, mit dieser mittelalterlichen Quellenkritik, ich kann das ja quasi überhaupt erst dann machen, wenn ich die Ereignisse, auf die diese Quellen Bezug nehme, mal grundsätzlich verstanden und gekannt habe. Ansonsten, genau, und wie zur Hölle kriege ich das hin? Ja, das führte dann so zu diesen Sachen, dass ich dann Stunden habe, keine Ahnung, Klasse 8, Französische Revolution, ich mache so einen kurzen Lehrervortrag zur Einstimmung, so hier, großer Streit, was passiert, und dann gebe ich denen zwei widerstreitende Quellen und erwarte, dass die da quellenkritisch rangehen. Und ist zwar eine schöne Lehrprobenstunde, aber insgesamt funktioniert das häufig halt nicht besonders gut oder besonders nachhaltig, einfach weil dieses Faktenwissen nicht vorhanden ist. Und da würde ich jetzt mal ganz ketzerisch die Frage stellen, macht es dann vielleicht auch Sinn, dass wir diese eigentlich geschichtswissenschaftlichen Dinge wie eben Quellenkritik, Quellenvergleich und den Kram erst später einführen und in der Sek 1 vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber eben doch wieder back to the roots gewissermaßen und mehr auf Fakten mit dem Wort Gottes, in dem Fall eben der Geschichtslehrkraft vorne, dass die SchülerInnen sich eben quasi einfach darauf verlassen müssen, dass ich da vorne schon keinen Unsinn erzähle. Ich weiß es nicht. Also ich stelle das wirklich als Frage hin, weniger als Forderung.
Also den Weg gibt es da nicht. Ich habe mich das auch schon ganz oft so gefragt. Also mein Weg zurzeit ist es, das so ein bisschen altersgerecht zu verkaufen. Also gerade als wir so in Klasse 5, 6 waren, da habe ich bei, wenn wir mit Quellen gearbeitet haben, war es ja auch nochmal so ein Problem in Klassen 5, 6 ist. Also die sind sprachlich meist super kompliziert. Man muss sich da in die Zeit reindenken. Die Sachen, wie sie da stehen, sind meistens, also da kann man nicht mit einem heutigen Verständnis ganz oft rangehen. Da stehen Begriffe drin, die bedeuten in ihrer Zeit was anderes und damit ist was völlig anderes gemeint, wenn ich mich dann in den Menschen aus Jahrhundert sowieso reindenke. Das ist nochmal ein Problem, aber man kann das einigermaßen in meinen Augen altersgemäß aufziehen, wenn man das so kindlich anbahnt. Also ich habe in der 5-6 zum Beispiel ganz oft erstmal W-Fragen beantworten lassen, bevor wir an einen Text rangehen, an eine Quelle rangehen. So ein bisschen, so eine ganz, ganz, ganz abgespeckte Variante einer Quellenkritik. Also erstmal sich bewusst zu machen, wer schreibt das und hat der eventuell Hintergedanken, warum schreibt er, was bringt den überhaupt dazu, jetzt an dem Tag diese Rede zu halten? So ganz basal und mit W-Fragen, die sie aus dem Deutschunterricht auch schon genauso kannten. Und also ich bin mit einer wirklichen Quellenkritik, bin ich jetzt gerade aktuell im Unterricht das erste Mal in Klasse 9 dabei. Mit einer großen Tabelle, wo dann alle relevanten Fragen drinstehen und wo wir hinterher dann nach Glaubwürdigkeit gucken und was man überhaupt dieser Quelle entnehmen kann. Also wir sind gerade in Klasse 9 beim Nationalsozialismus. Ich habe denen jetzt ein ganz buntes Potpourri aus Quellen gegeben, ein ganz widerlicher Gestapo-Befehl von Heydrich, daneben aber auch Tagebucheinträge von Leuten, die das miterlebt haben, aus ganz verschiedenen Perspektiven und mit ganz verschiedenen Hintergründen. Da sind aber auch Zeitzeugenberichte bei, die in den 80ern dann irgendwann über dasselbe Thema irgendwie in einem Interview gesagt wurden. Und da gucken wir jetzt in der Quellenkritik zuerst, was davon ist überhaupt wie glaubhaft. Also ein Mensch in den 80ern erinnert sich da ganz anders dran als jemand, der quasi am Puls der Zeit ist. Und was kann man dem überhaupt entnehmen? Dann ist da noch ein totaler Nazi bei. Wie viel kann ich dem überhaupt glauben? Und ich glaube, das geht in Klasse 9 schon ganz gut. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, man muss es so einführen, sich da Gedanken drüber zu machen, wie komme ich jetzt überhaupt an meine geschichtlichen Informationen, bevor ich das in der Oberstufe als Klausurformat einführe. Weil dann ist es wirklich nur noch Tabelle abhaken, Mittel zum Zweck für eine Prüfung. Also wenn ich sonst Quellenanalyse einführe in der Oberstufe, dann nehmen die das ganz oft als, das muss ich jetzt auswendig lernen für die Klausur wahr und machen sich wenig Gedanken darüber, warum man das eigentlich tut.
Das ist ein interessanter Gedanke. Wie gesagt, ich komme da im Endeffekt so ein bisschen unbeleckt daher, weil ich praktisch ausschließlich in der Oberstufe unterwegs bin. Und da ist natürlich die Quellenanalyse mit Quellenkritik das Hauptsächliche. Und während die Quellenanalyse, das kriegen die meisten Leute noch so halbwegs hin, wobei da schon die Probleme, die du gerade genannt hast, auch durchschlagen. Ja, weil Quellen, historische Quellen, sind einfach in ihrer überwältigenden Mehrheit sprachlich sehr schwer. Und ich finde es teilweise auch absurd, was Geschichtswerke da voraussetzen. Ich habe da so einen Dauer-Twitter-Thread am Laufen, wo ich so meine Best-of-Beispiele aus den Geschichtsbüchern drin habe, was da einfach alles ohne Fußnote, ohne eine Erklärung in diesen Quelltexten drin ist. Völlig absurd.
Ja, das war meine erste Erfahrung im Referendariat. Ich habe das 5er-6er-Buch aufgemacht, Thema alte Griechen. Und dann stand da irgendwas mit, ja, und die Metöken und die Periöken, die haben dann dies gemacht und die anderen, keine Fußnote, keine Erklärung. Jeder Fünfklässler am Gymnasium weiß, was Metöken und Periöken im alten Griechenland sind. Selbstverfreilich. Klar.
Ja, wer nicht, ich mache das hier gerade nebenher schon mal. Auch wer zum Beispiel SechstklässlerInnen, die müssen wissen, was ein Hirschfänger und ein Grabscheit sind.
Natürlich, wer weiß es nicht.
In Hirschfeld ist eine Art von Dolch, ein Grabstein, weiß ich auch nicht.
Natürlich.
Ja, oder auch so wäre kadermäßig, etatmäßig, Noblesse oblige, Aspiranten, Beati Presidentes, Punctum Saliens, Quarta und Tertia, alle ohne Fußnote, Panslavismus, Intelligentia, Communiqué, die Haruspices und die Auguren, der Exponent, megalomanisch.
Natürlich.
Ne? Ja, der Cordon Sanitaire, das Primat, ein karthagischer Friede, alles ohne Fußnoten. Das, und ich könnte endlos weiter.
Drücken sich deine Fünfer nicht so aus?
Ich meine, das ist nicht nur fünfte Klasse, ja, aber das geht wirklich durch. Aber das kennt doch keiner mehr. Kulis und Felachen. Das sind doch alles, wie kann ich voraussetzen, dass SchülerInnen im Jahr 2023 sowas wissen? Das ist so absurd. Und da fängt das ja schon an. Also ich muss ja eine unglaubliche Entlastungsarbeit machen, die von den Geschichtsbüchern dann häufig gar nicht gemacht wird. Und das ist ja Punkt 1. Und dann können die vielleicht überhaupt mal wirklich basale Kompetenz, Textverständnis rausarbeiten, was steht da eigentlich drin. Und ein guter Teil, selbst in der Oberstufe, scheitert ja schon auf der Ebene. Dass denen einfach fundamental gar nicht klar ist, wenn die dann so einen Befehl von Reinhard Heydrich haben oder sowas oder so eine Selbstrechtfertigungsrede von so einem Nazi, dass die dann gar nicht verstehen, was da eigentlich, einfach nur, was hat der Mann eigentlich gesagt?
Ja, ja, was war das Textverständnis?
Genau, was im Übrigen ich immer wieder spannend finde, das führt dann auch in Deutsch rüber, ja, weil ganz viele Oberstufenschüler verstehen ja nicht mal den Spiegel-Online-Text. Ne? Was das auch über uns quasi als Gesellschaft aussagt und über die Fähigkeit unserer PolitikerInnen verstanden zu werden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Aber die verstehen ja häufig schon die Quelle nicht. Und dann diese Beurteilung der Glaubwürdigkeit, da scheitern eigentlich fast alle dran. Das ist so schwer. Und das ist eine solche Herausforderung. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin schon dafür, dass wir das machen im Unterricht. Es ist nur das Problem, dass wenn ich diese Quellenanalyse, diese Quellenkritik, wenn ich das unterrichten möchte, sodass die das können, dann gehen da Stunde um Stunde an Unterrichtszeit drauf.
Ja.
Und diese Unterrichtszeit habe ich aber nicht, weil ich zu viel Stoff in dem Stundenplan habe und im Bildungsplan habe. Und damit sind wir, glaube ich, bei dieser zentralen Thematik, dass die Bildungspläne quasi ihren Kuchen behalten und essen wollen. Die wollen einerseits, dass wir diese wirklich hochlevelige, super anspruchsvolle Methodenkompetenz rüberbringen, die ja auch wirklich das ist, warum wir Geschichte machen sollten. Ja, dass die Leute kritisch die eigene Vergangenheit oder andere Vergangenheiten reflektieren können, dass die vergleichen können, dass sie sie beurteilen und bewerten können. Und auf der anderen Seite dann aber bitte für die gesamte deutsche Geschichte, und ich benutze den Terminus Deutsch hier im freiestmöglichen Sinne bis zurück zu Arminius quasi. Und dann bitte, nachdem wir das alles haben, vergleichen wir das dann mit ausgewählten Beispielen. Der aktuelle baden-württembergische Bildungsplan hat da den tollen Begriff Fenster zur Welt dafür, weil ich mache zum Beispiel in der Oberstufe gerade auch Japan, Italien, die USA, Jacksonian Democracy, und vergleicht da dann lockerflockig 1848 und Jacksonian Democracy, ja, weil das, klar, das können die ja, ich baue ja schließlich auf dem Wissen über die amerikanische Revolution aus der Klasse 9 auf.
Ja, ist ja gar nicht klar, und gerade 1848, das merken die sich im Detail.
Ja, ja, also von daher, das ist dann eben immer das Thema, und da wäre mein Ansatz schon, also wenn ich quasi der Diktator des Bildungsplans wäre, ich würde das wirklich ziemlich radikal zusammenstreichen, und würde quasi viel mehr Unterrichtszeit reinpacken in tatsächlich die Methodenkompetenz und dafür großzügig alle Geschichte vor 1800 wirklich heftigst zusammenstreichen. Ich weiß, damit würde ich bei vielen Leuten auf harten Widerstand stoßen, aber wir haben, das ist vielleicht das letzte Gedanke, dann lasse ich dich nochmal reden. Wir haben quasi immer bei der Konstruktion von Bildungsplänen, da haben wir immer diese, aber ich muss ja das vorher wissen, um das zu verstehen, Problematik. Ja? Also quasi um 1848 zu verstehen, brauche ich den Vormärz. Um den Vormärz zu verstehen, brauche ich Napoleon. Um Napoleon zu verstehen, brauche ich die Französische Revolution. Um die Französische Revolution zu verstehen, brauche ich das Ancien Regime. Dafür brauche ich die Renaissance. Dafür brauche ich das Mittelalter. Dafür brauche ich die Antike. Ja? Also das ist ein endloser Prozess, der irgendwann bis dahin zurückgeht, wo uns halt die Quellen ausgehen. Und das ist dann das ist dann üblich.
Dann sind wir wieder bei der Ursuppe.
Ja, ich meine, das ist schon früher, da sind wir dann so bei den Babyloniern, Persern, da haben wir halt dann halt mal den Hammurabi und dann hört es auch ganz schnell wieder auf. Und ich meine, der ist ja meistens drin, ne? Der Kodex des Hammurabi und dann, das war's, das war die Geschichte der Perser. Da gab es einen König und der hat ein Gesetzeswerk
geschrieben. Ja, der hat einen Text geschrieben.
Genau. Das waren die Perser. Schön, dass ihr dabei wart. der Punkt ist halt, ich muss diesen Schnitt bei der Bildungsplankonstruktion immer machen. Und wo ich ihn mache, ist völlig arbiträr. Aktuell wird er üblicherweise bei der Französischen Revolution gemacht. Ja, die kommt eigentlich sehr häufig mehr oder weniger aus dem Nichts. Also es ist nicht so, als würde man das Ancien Regime nicht anschneiden mit Absolutismus und so. Aber ich finde, die Französische Revolution, die markiert im Geschichtsunterricht immer so einen Punkt, wo wir beginnen, ernsthaft chronologische Geschichte zu machen, wo plötzlich tatsächliche Zeitabläufe relevant werden. Vorher werden da immer so Epochen konstruiert. Also die frühe Neuzeit von 1600 bis 1800, das war so der Absolutismus. Ja, oder dann das Mittelalter, das Tausendjährige, in dem sich praktisch nichts verändert. Der Ritter im Jahr 800 ist der Ritter des Jahres 1300. Da gibt es ja quasi keinerlei relevante Unterschiede. Und das hört auf mit der Französischen Revolution. Da haben wir das zum ersten Mal, dieses Gefühl, wie du das ja vorher auch beschrieben hast, ja, dass quasi jeden Sonntag was Neues passiert. Und diese Wasserscheide, die ist arbiträr und die könnte ich auch irgendwo anders bringen. Also ich könnte die genauso, wie ich sie 1789 setze, könnte ich sie auch 1918 setzen, ist mein Punkt. Ja? Oder 1945. Ja, das ist völlig egal. Die SchülerInnen verstehen genauso wie vorher existierte Absolutismus, jetzt kommt Revolution. Genauso verstehen die vorher schlimme Nazi-Diktatur, jetzt Demokratie. Also ich könnte theoretisch an jedem Zeitpunkt alles, was vorher war, grob zusammenfassen und dann in die Detailbetrachtung gehen. Das ist zumindest meine These. Und da wäre ich jetzt gespannt, was du da davon hältst.
Zwei Gedanken dazu. Erstmal nochmal zu diesem mit Quellen umgehen und basales Leseverständnis erstmal überhaupt sich daran wagen. Quellenkritik ist ja gerade das, was sie aus jedem Unterricht mitnehmen sollten, weil das einfach eine Kompetenz ist, die für die Zukunft so unfassbar wichtig sein wird. Und zu gucken, wer schreibt da was, warum und wie viel kann man davon glauben, das muss ich mich im Internet bei jeder verdammten Internetseite, bei jedem Twitter-Account, bei sonst wem fragen. Gerade das ist ein Bonus von Geschichte, dass man das da lernen kann. Aber auch dafür braucht man die Sprache und auch dafür muss man erstmal kapieren, aus welcher Denke irgendwie Texte verfasst sind. Aus dieser Not, dass das Leseverständnis abnimmt, kann man auch eine Tugend machen. Also wenn ich mit Quellen arbeite in den jüngeren Klassen, dann mache ich da halbe Deutschstunden draus. Das aber ist ein Prinzip, da ich bin verblüfft, wie gut das funktioniert. Also ein Beispiel, mittelalterliche Quelle, Krönung des Königs. Ganz langer, ewig langer Bericht, was da alles passiert. So, für Schülerinnen und Schüler steht in jedem Geschichtsbuch dieser Text, aber auch wieder ohne Fußnoten, für Schülerinnen und Schüler völlig unverständlich. Also die krebsen sich einen ab, überhaupt davon eine Inhaltsangabe schreiben zu können. Wenn man das jetzt als Deutschstunde macht, scheißen wir erstmal auf die Geschichte. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was steht da überhaupt. So, und dann lässt man Begriffe nachschlagen. Dann lässt man Glossar anlegen. Was sind das überhaupt für Wörter? Und dann lässt man diese komischen, aus dem Lateinischen übersetzten Endlossätze über diese Krönung erstmal übersetzen. Was ist ein Zepter? Was ist ein Hermelin? Warum laufen da überall Priester rum? Was ist überhaupt ein Bischof? Was ist überhaupt sein Bischofsstab? Und warum küsst er jetzt den Ring und so? Und wenn sie das sprachlich geknackt haben, sodass sich Schülerinnen und Schüler dann sicher sind, was da steht, dann dauert der geschichtliche Part eine halbe Stunde. Dann wissen sie auch schon, ach so, ja, guck mal, das ist deswegen so, das ist deswegen so. Und dann hat man sich über die Sprache die Quelle erarbeitet. Da kann die Not auch manchmal eine Tugend sein, aber das, was du gesagt hast, da braucht man natürlich Zeit für. Ich bin hier natürlich auf der Insel der Seligen. Ich habe GL in der Sek 1 bei meinen Schülerinnen und Schülern. Ja, dann fliegt, weiß ich nicht, eine Stunde Erdkunde raus. Aber da muss man eben Highlights setzen. Und das wäre dann auch schon mein Part quasi für die Lehrpläne. Highlights setzen ist das Zauberwort. Also zurzeit ist das so vollgestopft im Sinne von so einer, ich liebe ja dieses Wort Allgemeinbildung. Eine Bildung, die sehr, sehr, sehr allgemein ist. Also wenn man einfach nur noch 10 Millionen Thema in den Lehrplan stopft, dann kommt halt wirklich nur noch das Allgemeinste überhaupt raus. Früher war alles schlimm. Und wann früher war, ist auch völlig egal. Und da muss man eben mit Highlights arbeiten, weil ich auch zustimmen würde, das, was wirklich Denken beibringt, das ist das in die Tiefe gehen. Nicht, dass ich jetzt alle Zahlen der Welt mal einmal runtergerattert habe und nächsten Donnerstag gibt es neue Zahlen, sondern dass man auch mal Zeit hat, was zu vertiefen. Und sorry, da müssen halt Sachen hinten rausfallen. Also wenn ich mir zurzeit die Lehrpläne angucke, keine Ahnung, da steht was von 30-jährigem Krieg. Das ist so komplex, da kann ich 3 Schuljahre mitfühlen. Und ich glaube, davon habe ich auch noch nicht alles verstanden, alleine wie oft da die Kriegsallianzen sich ändern. Aber wenn man dann Leute heutzutage fragt, was weiß man darüber? Ja, auch gebildete Leute, 1618 bis 1648, das war's. Und wenn sowas hängen bleibt, dann kann das Thema halt komplett raus. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schnitt? Ich bin für Highlights in den Großepochen tatsächlich. In welcher Reihenfolge die dann kommen, ist mir ganz egal. Aber Highlights in den Großepochen. Am Beispiel vielleicht dann irgendwas aus der Antike, am Beispiel was aus dem Mittelalter, am Beispiel was aus der frühen Neuzeit, da natürlich dann die Französische Revolution. Die Französische Revolution dann aber auch gerne ein komplettes Schuljahr. So mit Absolutismus noch dabei und dann vielleicht, keine Ahnung, bis 1848 kommen. Das ist machbar. Und dann würde ich ja in den höheren Klassen gerade, ja, wie es wahrscheinlich auch oft gemacht wird, das Nazi-Thema und Wiedervereinigung als große Highlight setzen. Und dann mag das für die Sek 1, wenn man den ganzen Methodenkram dazu noch macht, auch gereicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das führt ja auch dann noch in ein ganz neues Thema, was du hier gerade aufmachst, nämlich meine eigene Freiheit als Lehrkraft mit drüber bestimmen zu können, was eigentlich die Bildungsplaninhalte sind. Ja, weil aktuell werden die ja als Kanon vorgeschrieben. Wir haben das ein ähnliches Problem ja auch im Deutschunterricht, je nach Bundesland unterschiedlich, aber in Geschichte ist es ganz massiv, dass mir der Bildungsplan eben vorschreibt, den Stoff, den ich zu machen habe. Und das, was du gerade beschreibst, das würde sich ja eigentlich hervorragend eignen, dass Lehrkräfte grundsätzlich quasi eigene Schwerpunkte setzen können, sowohl auf Basis ihrer eigenen Kenntnisse, wenn ich eben ein Experte beispielsweise bin für französische Revolution, und andererseits natürlich auch den Interessen der SchülerInnen entgegenkommend. Ich sehe da jetzt die Leute schon wieder aufschreien, so nach dem Motto, wie soll da die Qualität gewährleistet werden? Aber ich denke, da muss man einfach den Lehrkräften vertrauen auf der einen Seite, weil dafür bildet man sie ja auch aus. Eigentlich sollte ja technisch gesehen mit bestandenem Referendariat und bestandenem Studium schon die Grundlage dafür sein, dass die Leute das können. Und andererseits kann man solche Sachen ja auch durchaus kontrollieren. Das ist, da kann man ja entsprechende Standards festlegen und diese Standards dann nachhalten. Also das halte ich für kein unlösbares Problem. Ich will hier mich gar nicht in Details verzetteln an der Stelle. Aber da wäre ich sofort dabei, also wenn man das sagt.
Das macht übrigens der neue Sek 1 Deutsch-Lehrplan in NRW, der jetzt für Gesamtschulen rauskam, der geht in so eine Richtung. Da habe ich echt leuchtende Augen gekriegt, als ich das gesehen habe. Da steht dann nicht mehr drin, in Klasse 8 lesen einen Roman sowieso, lesen 2 Romane sowieso, sondern da steht Behandlung ästhetischer Medien und dann in Klammern ganz, ganz viele Beispiele. Also ob ich mit denen Filmanalyse mache oder ein Hörspiel produziere, das ist in dem Fall dann egal. Aber es gibt halt größere Freiräume und das finde ich gar nicht schlecht. Ob ich dann 3 Romane mit denen lesen will oder 2 Romane und ein Theaterstück oder ob ich die Gedichtreihe in die Klasse schiebe. Es gibt so festgelegte Kompetenzen, die müssen am Ende von immer den Doppeljahrgängen erreicht werden. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber wie ich dann den Weg bestreite, da sind viele neue Freiräume reingekommen, das ist für Geschichte nicht undenkbar.
Oh Gott, das ist traumhaft. Also da kriege ich richtig feuchte Augen dabei, also auch für Deutsch. Ja, das ist wirklich wunderschön. Das ist eine eigene Podcast-Diskussion. Ich glaube, die würde heute unsere Grenzen sprengen. Aber wo du gerade noch das Fach Deutsch eher angeschnitten hast, wir sind ja auch beide Deutschlehrkräfte. Und ich muss zugeben, gerade wo du den 30-jährigen Krieg erwähnst, ich bescheiß da manchmal ein bisschen und benutze meinen Deutschunterricht, um geschichtliche Inhalte mit reinzubringen, weil ich dann bei Deutsch mehr Zeit habe. Mehr als die Leute, die halt nur Geschichte und kein Deutsch haben können. Machen, ja. Ja. Oder wenn halt Deutschlehrkräfte nicht auch Geschichte haben. Es ist die beliebteste und häufigste Kombination unter Lehrkräften. Sie ist nicht ubiquitär, sagen wir es mal so. Aber ich benutze es zum Beispiel, wenn ich Barocklyrik mache, dann kommt da mindestens mal eine Doppelstunde Hintergrund 30-jähriger Krieg mit rein. Und auf die Art und Weise muss ich den dann natürlich im Geschichtsunterricht gar nicht mehr anschneiden. Und die Schüler...
Vormärz.
Ja, genau, vormärz. Ja, und die haben dann trotzdem mal von gehört.
Wir lesen jetzt mal Revolutionsgedichte hier.
Genau. kann man ja machen. Ja, und ich denke, das ist auch grundsätzlich fair. Ja, gerade Und an und für sich auch das, was wir wollen. Ja, ich nenne das jetzt hier bescheißen, als ob das irgendwie so ein schmutziges Geheimnis wäre. Aber eigentlich ist es ja interdisziplinärer Ansatz. Ja, das ist ja eigentlich, was wir wollen. Genauso wie wenn ich die Erörterung unterrichte und da dann so nebenbei so ein paar gemeinschaftskundliche, also Politikanteile mit reinbringe. Das ist ja eigentlich super. Aber es löst das grundlegende Problem natürlich nicht vollständig. Aber das könnte gewissermaßen auch ein Ansatz sein, mit dem ich sozusagen outsourcen kann, das Vermitteln von Informationen. Weil wenn ich beispielsweise im Englischunterricht die amerikanische Revolution mit anschneide, wenn ich in Deutsch den 30-jährigen Krieg mit drin habe oder sowas, da habe ich ja dann diese ganzen Ansprüche an Quellenkritik und so weiter nicht. Da kann ich ja dann tatsächlich einfach mal quasi Fakten vermitteln, weil das ja im Dienst einer anderen Kompetenz steht. Und habe dann wieder was, wo ich aufbauen kann für den Geschichtsunterricht und kann den dafür entschlacken. Und umgekehrt leisten wir ja dann im Geschichtsunterricht wieder mit diesem Leseverständnis-Ding eine elementare Leistung für andere Fächer, auf der die dann aufbauen können. Ja, ich denke, das ist eine Win-Win-Situation eigentlich für alle. Nur eben in der Koordination immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht zufällig die Klassen alle gleichzeitig hat.
Ja, aber das ist ja auch planbar. Also für uns ist das offene Türen mit Deutsch und Geschichte. Also ich sehe meine Klasse, die habe ich in Deutsch und Gesellschaftslehre, die sehe ich zurzeit 7 Zeitstunden die Woche. So, und dass wir da was Fächerübergreifendes machen, das kennen die seit Klasse 5. Also, ne, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir W-Fragen in Deutsch gemacht haben, dann kommen die auf einmal auch als Quellenkritik in GL vor. So. Das ist auch völlig natürlich. Wenn, weiß ich nicht, das Klimathema kommt in GL vor, dann kommt in Deutsch gerade zufällig auch die Erörterung und sich Gedanken machen über E-Auto, ja, nein, keine Ahnung. Und das ist aber auch planbar, wenn man nicht zufällig der Lehrer für beides ist. Also ich arbeite an einer Teamschule mit ganz, ganz, ganz festgelegten Teamstrukturen und mit viel Absprachezeiten. Und das ist erstens ganz, ganz viel Arbeitsentlastung, wenn man da mit mehreren klugen Köpfen dran sitzt, solche Reihen zu planen. Und solche Absprachen sind halt unfassbar hilfreich, auch für die Schülerinnen und Schüler, wenn das übergreifend wird. Das klingt im ersten Moment nach Mehrbelastung, aber wenn man sich diese Nachmittage zum gemeinsamen Planen nimmt, da setzt man sich 3 Stunden zusammen, danach liegt echt alles kopiert bis zur Klassenarbeit im Schrank und man braucht sich keine Gedanken mehr drüber machen. Ich sehe es jetzt gerade wieder in Klasse 9. Wir machen das Nazi-Thema in GL. Und wir sind da abgesprochen mit den GL-Kolleginnen und Kollegen. Ich mache das Thema jetzt zum ersten Mal in 9. Ich wurde mit Material zugeschissen bis zum geht nicht mehr. Wir haben uns auf Sachen geeinigt. Das ist ganz großartig. Und jetzt haben wir in Deutsch angedockt, weil es eben festgelegt ist, jetzt lesen wir eine Lektüre aus dem NS in Deutsch, machen ein großes Lesetagebuch daraus. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich aus 3 Lektüren eine auswählen. Das greift mit dem GL-Unterricht ineinander. Das heißt, wenn wir Wissensbestände brauchen, um Teile des Werkes zu erklären, wenn wir in Jugend ohne Gott wissen müssen, auf welches Gesetz spielt der da an, wie weit war es denn da überhaupt schon mit Gleichschaltung und sowas, dann gibt es da nochmal eine kleine GL-Stunde zur Wiederholung. Demnächst schaltet sich da Rallye noch mit ein, wenn es dann um die Holocaust-Aspekte geht, wo es dann auch wirklich um Religion und Judentum und sowas geht. Und ja, das ist einfach unfassbar sinnvoll. Das geht auch heute schon. Also auch ohne, dass es eine Vorschrift gibt, das zu machen. Teamstrukturen an Schulen entlasten unfassbar und da kommt ganz viel sinnvolles Zeug bei raus.
Ja, die sind halt immer quasi, die haben einmal so einen Frontload an Arbeit, der die Leute meistens abschreckt, aber wie du schon sagst, man spart danach massiv ein. Das ist ja das Gleiche mit guter Unterrichtsvorbereitung. Ja, wenn ich für jede von meinen Stunden einen Verlaufsplan schreibe und alles ordentlich durchplane, das ist einmal mehr Arbeit und in jedem folgenden Jahr profitiere ich davon. Aber es ist halt einmal mehr Arbeit. Und genau das Gleiche ist es, glaube ich, hier. Da müssen manche Leute sich einfach mal überwinden sozusagen. Keine Ahnung, wie man das institutionalisieren soll. Da sind wir wieder bei einem ganz, ganz anderen Thema. Ja, genau. Ich würde noch gewissermaßen in Richtung Abschluss auf die Sekundarstufe 2 kommen wollen. Ich habe es ja vorher schon mal anklingen lassen. Hier in Baden-Württemberg ist Geschichte da mit einem sehr hohen Stellenwert ausgestattet. In der Jahrgangsstufe, also den Klassen 11, 12 bzw. 12, 13, je nachdem, ob man G8 oder G9 ist, da sind 2 Stunden Geschichte pro Schuljahr Pflicht. Und diese Geschichte und müssen ins Abitur angerechnet werden. Ja, die SchülerInnen dürfen nichts streichen, müssen Geschichte belegen, die müssen Geschichte anrechnen. Das ist also wirklich unter den Nebenfächern echt König. Das gilt für fast kein anderes Nebenfach, so eine harte Regelung. Bei der geht mir natürlich immer so ein bisschen das Herz auf, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ziemlich ätzend ist für Leute, die A, sich nicht für Geschichte interessieren und B, nicht so einen geilen Geschichtslehrer haben wie mich. In aller Bescheidenheit. Ja. Nee, also ich habe ernsthaft gesprochen, ja, für Leute, die sich dafür nicht interessieren, das ist natürlich furchtbar. Ja, für die muss das sein, wie wenn für mich Pflichtphysikunterricht gewesen wäre in der Oberstufe, wenn ich das nicht hätte abwählen dürfen. Und wenn ich das richtig verstehe, bei euch dürfen sie es abwählen.
Ja, hier ist es ganz seltsam. Also bis zur G8, G9, bis zum Ende der Sek 1 müssen sie alle Geschichte gehabt haben. Und dann in der Sek 2, geht es nach Interesse. Das heißt, sie müssen innerhalb dieser 3 Jahre Oberstufe, also 10, 11, 12 oder 11, 12, 13, innerhalb dieser 3 Jahre müssen sie Geschichte gehabt haben. Das läuft meistens auf einen Zusatzkurs, meistens gar nicht. Also entweder wählen sie Geschichte, dann haben sie das in der 11, 12 und 13, mindestens als Grundkurs, können es auch als Leistungskurs wählen. Wenn sie andere Gesellschaftswissenschaften wählen, Pädagogik, Geografie, so wie es ganz beliebt, dann müssen sie Geschichte nicht wählen, dann müssen sie aber einen Zusatzkurs in der Q2 machen. Das heißt, sie haben dann eine sehr, 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 sehr abgespeckte Variante des Q-Lehrplans, die so unter ferner Liefen einstündig unterrichtet wird. Und da dürfen Lehrerinnen und Lehrer dann aus dem Q-Lehrplan sich was aussuchen quasi. Also sie müssen so und so viele Themenbereiche behandelt haben, dürfen auch die Schüler übrigens auswählen lassen. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes in meinen Augen. Kommt immer auch ein bisschen drauf an, wer es macht und was für Schülerinnen und Schüler so in dem Jahrgang unterwegs sind. Also das hat so ein bisschen Wohl und Weh. Also einerseits gestehe ich Schülerinnen und Schülern schon ihre Wahlmöglichkeiten zu, wie du eben auch gesagt hast. Da sollen die auch ein bisschen nach Interesse gehen. Dafür ist die Oberstufe auch, finde ich, ein bisschen da. Ja, wenn man dann weiß, was in der Sek 1 gelaufen ist, dann finde ich es ein bisschen happig. So, wenn die nur diesen Schnelldurchlauf hatten. Ja, ich weiß nicht, ob es da eine optimale Lösung gibt. Also der Oberstufenlehrplan 11, 12, 13 ist voll genug. Noch mehr Wochenstunden brauchen die wirklich nicht. Also da will ich nicht auch noch mit Geschichte für alle durch die Tür kommen. Aber ja, ich weiß nicht, ob es da einen Sweet Spot gibt zwischen Wahlfreiheit und gewisse Basics müssen da sein.
Ich meine, es ist, glaube ich, wie bei jedem Kompromiss letzten Endes, es wird nie eine Optimallösung geben. Man macht immer irgendwo Abstriche. Und wo man bereit ist, Abstriche zu machen, ist ja letztlich auch immer von der persönlichen Herangehensweise abhängig. Ich meine, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, antike Mittelalter und frühe Neuzeit zusammenzustreichen, weil es interessiert mich eh nicht sonderlich. Ja, das ist natürlich für mich dann leicht, da Kompromisse zu machen sozusagen. Ja. Das ist ja für mich gar kein echter Kompromiss in der Situation. Aber ich bin grundsätzlich schon für ein bisschen mehr Wahlfreiheit und da dann wirklich diese, was du ja auch so beschrieben hast, so ein ganz klein bisschen despektierlich als Allgemeinbildung sozusagen, dass du eben ein allgemein so ein Grundwissen quasi drin zu lassen und dann bleiben eben die restlichen Kompetenzen, ja, nicht alle brauchen so einen Propedeutikkurs in Geschichte, quasi so ein Vorstudium in Geschichtswissenschaft. Und wenn man den Bildungsplan, zumindest hier in Baden-Württemberg, wenn man den komplett ernst nimmt und wirklich umsetzen möchte, was da drin steht, den Buchstaben des Bildungsplans umsetzen, dann ist das de facto ein Vorstudium der Geschichtswissenschaft. Und das, ich meine, die wenigsten Leute werden Geschichte studieren. Das ist einfach ein Anspruch, wo ich mir unsicher bin, brauchen wir den wirklich oder tut der es nicht im Leistungsfach Geschichte auch? Und ich bleibe dann im Basisfach quasi so ein bisschen mehr bei etwas herabgeschraubten Erwartungen. Weil erneut, ich kann viel in die Bildungspläne reinschreiben. Da kann ich auch sehr viele sinnvolle Dinge reinschreiben. Nur, ob ich die dann kriege, ist eben die andere Frage.
Was steht bei euch dann im Oberstufenlehrplan für die 3 Jahre?
Meinst du jetzt inhaltlich oder von den Kompetenzen?
Inhaltlich.
Ja, inhaltlich sind wir im Oberstufenlehrplan aktuell mit in der 12. Klasse, also ich gehe jetzt von G9 aus quasi, sind wir in der 12. Klasse mit einem großen Oberthema im ersten Halbjahr, das heißt Moderne. Da wird quasi ein Framing mitgeliefert im Endeffekt, ja, nämlich dass hier im 19. Jahrhundert die Moderne beginnt und das untersucht man dann einerseits auf der wirtschaftlich-technischen Ebene mit Industrialisierung und auf der anderen Seite untersucht man das auf der politischen Ebene, sprich Revolutionen und Demokratisierung. Ja, also da hast du dann noch diese ganze Idee quasi mit von Vormärz 1848, das Kaiserreich wird dann auch nur noch unter dem Gesichtspunkt, ist das modern oder ist das nicht modern, gemacht. Da machst du dann eben auch so Ausschnittsuntersuchungen, wie macht Japan das in der Zeit, wie ist die italienische Nationalstaatsbildung, was macht Frankreich, wie ist, total cool, nur für die SchülerInnen, also ich
Achso, nein, ich als Nerd finde das cool. Da
ja, total. Aber ich finde das als Nerd auch total cool. Wie gesagt, wenn man das so hört, als Geschichtswissenschaftler, ja, finde ich das total geil. Aber als Lehrkraft, ja, ich struggle da gerade richtig heftig damit, meinem Kurs auch nur den Anschein einer Kohärenz von diesem Zeug zu vermitteln, weil da eben so große Lücken drin sind. Und ich stehe halt dann da und sage so, Leute, der Bildungsplan sieht die Außenpolitik des Kaiserreichs effektiv überhaupt nicht vor. Ich erkläre euch das mal kurz in 20 Minuten Lehrervortrag. Einfach nur, damit ihr es mal gehört habt. Und das Gleiche gilt, ich habe da 1848. Cool, aber der Vormärz ist effektiv nicht mehr drin. Und da muss ich dann halt einfach mit einem Mut zur Lücke rangehen, wo ich denen dann halt wirklich sage, und jetzt kommt mit der Brachialstange sozusagen kurz mein Highlight-Überblick im Lehrervortrag didaktisch. Ich würde eins übergezogen kriegen von meinen ehemaligen AusbilderInnen, aber ich sehe da gar keine andere Möglichkeit, zumindest jetzt in meinem ersten Durchlauf, wo ich das mache. Ich bin mal gespannt, die Erfahrungen von diesem Jahr. Aber das ist quasi das, was da im ersten Halbjahr kommt. Das zweite Halbjahr ist wesentlich klassischer, das ist Weimarer Nationalsozialismus, das ist Standard. Und genauso das dritte Halbjahr ist ebenfalls sehr Standard mit Kalter Krieg, BRD, DDR, um dann im vierten Halbjahr, was ja eh nur so theoretisch auf dem Papier besteht, weil das sind die Abiturprüfungen, da kommen die Leute ja dann üblicherweise schon gar nicht mehr und sind null interessiert und so, aber da stehen dann wiederum Themen drin, wie die, das heißt hier aktuelle Probleme postkolonialer Räume in historischer Perspektive. Auch total spannend eigentlich, also Dekolonialisierung, ja, Indien, Afrika, ja, wie entwickelt sich der ganze Kram nach der Dekolonialisierung, was passiert da alles, China, alle spannende Themen, aber die werden halt so quasi unter ferner Liefen in die 13.2 gesteckt, wo ja wirklich, sind wir mal ehrlich, da passiert nicht mehr viel, ja, und das ist da halt dann wieder das Problem und wie gesagt, es fehlt, wie will ich die Dekolonisierung von Indien vernünftig machen, wenn ich das britische Empire und die andere indische Geschichte vorher nie gemacht habe, das läuft dann im Endeffekt auf der Bar Gandhi und Salzmarsch raus, ja, aber viel mehr kann ich ja da auch nicht machen, ja, also diese ganzen hehren Ansprüche, die auch, wie gesagt, als Historiker denke ich so, boah, geil, das sind so coole Themen und boah, interessiert mich das und gebt mir Bücher zu dem Thema und ich bilde mich fort, mich interessiert alles total. Aber bei mir ist da halt auch nach Geschichtsstudium und keine Ahnung was und private Weiterbildung ist da halt auch genug, wo das anduckt, aber bei den SchülerInnen hier nicht. Und das ist einfach ein unglaubliches Problem, das ich da sehe.
Mega.
Wie ist es bei euch? Also wenn man Geschichte ernsthaft weitermacht in der Sek. 2, was behandelt man bei euch?
Ich bin auch so hin und her gerissen. Ich mache das auch gerade das erste Mal. Also Einführungsphasen, 11. Klassen hatte ich schon ganz oft, aber die Q-Phase, die mache ich gerade das erste Mal. Und das ist echt wow. Also man gerät sehr aus der Puste bei diesem Lehrplan. Der ist sehr viel klassischer als eurer. In der 11. Klasse, also Einführungsphase, da fängt man mit so einem Querschnittsthema an, was du vorhin auch gesagt hattest. Da geht man einmal so die Großepochen durch und fragt sich, was ist Fremdsein in der Antike, was ist Fremdsein in der Moderne. Man geht einmal durch, das ist größtenteils, glaube ich, zum Erwerb nochmal zu gucken, was ist überhaupt Quellenkritik und was sind so verschiedene Denkmuster in Jahrhunderten. Das finden auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen schrecklich. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man nochmal so einen Überblick am Anfang von der Oberstufe kriegt. Und dann geht man chronologisch vor. Es gibt ein Mittelalter-Thema, es gibt nochmal ganz groß französische Revolution. Also in NRW sagt man auch der zweite Durchgang. Und wenn man dann die Q-Phase anfängt, Q1, Q2, dann fangen die bei Napoleon an und hören bei der Wiedervereinigung auf. Theoretisch. Dieser Plan ist derartig vollgestopft. Ich habe Ich habe da habe ich wirklich mal eine langfristige Planung ganz am Anfang versucht und saß davor und ich habe echt hysterisch gelacht hier am Tisch, was man da angeblich alles unterrichten soll in der Zeit. Ich wusste überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen. Also ich saß davor und dachte, wie zur Hölle. Also nicht nur, oh, jetzt muss ich mein Nischenthema streichen, da blutet mir das Herz, sondern wirklich auf dem Niveau von, wie zur Hölle soll ich das auch nur zur Hälfte durchkriegen? Und dann habe ich ganz weinerlich erfahrenere KollegInnen gefragt und wie schaffe ich das? Und die fingen alle nur im Chor an zu lachen, gar nicht. Und das frustriert mich so unfassbar, weil ich aus Deutsch, das habe ich jetzt schon 100-mal gemacht in der Oberstufe, da bin ich es gewohnt, dass man mit ein bisschen Stress und ein bisschen Schlittenfahrt eigentlich durchkommen kann. Und auch noch ein bisschen Zeit zum Wiederholen und Üben am Ende hat, was ja für Prüfungen auch gar nicht so schlecht ist. Aber das ist völlig der Hammer. Also wirklich nochmal en Detail die komplette Zeit seit Napoleon. Und also ich bin jetzt gerade mit meinem Grundkurs im zweiten Halbjahr 13 und wir haben gerade die Nazis fertig. Wir haben gerade entnazifiziert und der Rest wird äußerst sportlich. Sagen wir es mal so.
Wir hatten das früher auch, dieser berühmte zweite Durchgang. Und für diejenigen, die mit dem Wort nichts anfangen können, was ist da die Idee? Wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass in der SEC 1 quasi dieser chronologische Durchgang passiert, von Antike bis heute letzten Endes. Und die Idee bei euch immer noch, bei uns früher, war, dass dann quasi in einem zweiten Durchgang in der Oberstufe diese Themen vertieft werden und dass da dann quasi aufbauend auf dem Grundwissen aus der SEC 1 dann deutlicher in die Kritik gegangen werden kann und eben in Spezialbereiche übergewandelt. Also da machst du halt dann nicht mehr ganz allgemein Holocaust, sondern dann schauen wir eben, dann machen wir Auschwitz als Zivilisationsbruch, Fragezeichen oder solche Geschichten. Ja? Und die Realität ist natürlich eben die, was wir jetzt weitlich beschrieben haben, dass die Leute eben die Grundlagen aus der SEC 1 nicht mitbringen, sodass du im zweiten Durchlauf häufig das Gleiche machst wie im ersten Durchlauf auch.
Den ersten Durchlauf machst, genau.
Ja, genau, nur ein bisschen schneller, weil sie ja jetzt älter sind. Da kann man ja erwarten, dass sie das schneller hinkriegen. Das tun sie ja dann üblicherweise auch, aber es läuft letztlich auf zwei Durchläufe raus, in denen jedes Mal genau dasselbe gemacht wird. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, ja, weil warum mache ich dann den ersten überhaupt, ne? Und inzwischen, seit dem Bildungsplan 2004, hat sich Baden-Württemberg eben da davon mehr und mehr verabschiedet und bringt dann diese Themen rein, die wechseln. Wie gesagt, wir hatten mal diesen Europa-Schwerpunkt, jetzt haben wir diesen moderne Schwerpunkt. Der ist tatsächlich mal wirklich nah am Puls der Forschung. Da kommen dann auch so Sachen wie Hedwig Richters neues Buch und so. Also auch der Eindruck, den ich von den Fortbildungen da habe, ist, da ist man ziemlich dicht an aktuellem Stand der Geschichtswissenschaft dran. Also das ist wirklich sehr positiv zu bewerten diesbezüglich. Nur ist eben das Problem, dass der aktuelle Stand der Geschichtswissenschaft voraussetzt, dass da Grundkenntnisse da sind über den vorherigen Stand der Geschichtswissenschaft und die existieren eben dann meistens nicht. Aber der Gedanke ist zumindest sehr hehr und ich unterstütze den grundsätzlich auch. Es ist eben nur in der Umsetzung das Problem und ich habe jetzt zum ersten Mal eben dieses Jahr basierend auf dem neuen Bildungsplan, der läuft jetzt im zweiten Jahr bei uns, also ich hatte quasi auch bisher, da gibt es auch keine erfahrenen KollegInnen, die man fragen könnte, weil es einfach nur niemand gemacht hat und da bin ich gerade einfach am Experimentieren, wie mache ich das? Und ich bin da gerade wirklich in diesem Rhythmus drin, dass ich quasi so wie so Vorspulen und Slow-Motion-Phasen im Endeffekt habe. Also immer mal wieder so dieses, und jetzt stoppen wir und schauen irgendwas detaillierter an und dann mal wieder so, und jetzt passiert, und dann passiert zack, 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 zack. Und dann sind wir quasi wieder beim nächsten Thema. Ich fühle mich da häufig so ein bisschen wie dieses vor Serien, ja, was bisher geschah.
Ja, so fühle ich mich im Podcast auch immer bei den Geschichtsparts.
ja, ganz genau. Und ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum, wenn wir diese Bildungspläne erfüllen wollen. Also ich arbeite da mittlerweile wirklich ganz massiv mit so Handouts, kombiniert mit Lehrervorträgen, also wirklich frontal, ohne Ende. Aber auf die Art und Weise komme ich halt durch sehr viel Stoff sehr schnell, um dann methodisch wieder mit Quellenkritik irgendwo tiefe Schwerpunkte setzen zu können. Da fühle ich mich am wenigsten schlecht mit dem
an. Ich mache es anders. Das liegt aber auch an meinem Kurs. Also der Lehrplan ist völlig absurd, da sind wir uns einig. Wir machen zurzeit das Prinzip, mein Kurs liebt Projektarbeit. Also was die sich aus dem Ärmel rocken, wenn man denen eine Aufgabe gibt, das ist der Hammer einfach nur. Liebe Grüße. Und wir sind zurzeit auf dem Stand, dass wir manchmal wirklich so ätzende Frontalstunden machen, 12 Seiten Buch zusammenfassen und dann quatschen wir mal drüber. Also wirklich so ganz widerlich. Und selbst daraus machen sie manchmal noch ganz großartige Sachen. Damit sparen wir Zeit. Also diese Schlittenfahrsachen, totale Frontalstunden mit Tafelbildchen und keine Ahnung. Und das machen sie aber auch gerne mit, weil wir dafür Zeit rausholen für Projekte, Podcasts produzieren, riesige Plakatwände damit gestalten, na, riesige Kunstwerke, Lernzettel, Börsenreferate, sonst was, werden schon alles durch. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, das ganz gut funktioniert. Und dann hat man auch die Stunden, wo man mal exemplarisch wirklich zusammen eine Quelle ausquetscht bis zum geht nicht mehr in diesen Frontal-Settings, aber dann auch wieder ganz große Bereiche, wo man es dann auch selbst können muss. Und ich finde, das ist ein ganz okayes Prinzip zurzeit. Ich glaube, ich komme nicht mehr oder weniger schlecht mit diesem dämlichen vollgestopften Lehrplan durch als andere KollegInnen. Der müsste in meinen Augen auch nicht bei Napoleon anfangen. Also das, was du vorhin gesagt hast, wo man den Schnitt setzt, das ist ja recht willkürlich, weil man eigentlich immer das Thema davor braucht. Aber ich finde, der dürfte auch, keine Ahnung, bei 1848 einsetzen. So, hätte auch gereicht. Oder bei der Reichsgründung.
Ich bin dann noch radikaler, ja. Also ich würde den Schnitt bei 1918 machen. Ein Experiment, ich habe mich bisher noch nie getraut, was ich auch mal wahnsinnig gern machen würde, was ich aber auch nicht sehe, wie das verlässlich mit Deputaten funktionieren soll, ist rückwärts unterrichten. Ich würde mal gerne die chronologischen Durchlauf rückwärts machen. Quasi einfach nur, um zu wissen, wie das funktioniert. Ja, quasi anfangen, Wiedervereinigung. Und dann stellen wir uns die Frage, und wie kam es dazu? Und wie kam es dazu? Also quasi einfach rückwärts gehen. Ja, nee, cool. Aber wie gesagt, ich sehe halt nicht, wie ich das verlässlich machen soll, weil wenn ich damit an, in welcher Klasse fange ich damit an, und wenn das Deputat dann wechselt zum Jahresende, da lege ich ein schönes Ei für meinen Nachfolger. Ich sehe nicht, wie ich praktisch machen soll, aber das wäre so eine Vorstellung, ich würde es mal gerne testen, weil das könnte unter Umständen sogar besser funktionieren, aber keine Ahnung. Solche Experimente kann ich halt in der Struktur nicht machen, in der wir arbeiten. Das ist zu gefährlich.
Weil die Strukturen drumherum zu starr sind, ja.
Aber hätte ich die Freiheit, von der wir vorher schon mal gesprochen haben, das würde ich sofort machen. Da wirklich einmal das experimentell durchziehen und schauen, ob da mehr hängen bleibt, weniger hängen bleibt, gleich viel hängen bleibt, ob das dem Verständnis dient. Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass das taugt.
Nicht schlecht. Ich glaube, einiges müsste man nochmal wiederholen. Ich glaube, Holocaust-Thematik in 5-6 ist irgendwie nicht so tiefgängig, aber der Rest ist eigentlich ganz cool, wenn man dann am Ende irgendwo bei den Griechen ankommt. Ist man quasi wieder beim alten Lehrplan. Nicht schlecht.
Ja, effektiv schon. Und mit diesen kreativen Gedanken, ich danke dir herzlich dafür, dass du dich auf das Gespräch eingelassen hast. Wenn das Publikum entsprechend interessiert ist, können wir dasselbe Ding auch mal noch für Deutsch machen. Ich glaube, da wird es noch esoterischer als beim Geschichte-Bildungsplan. Aber die Diskussion ist ja wirklich auch gesamtgesellschaftlich unterwegs, weil ich glaube, viel mehr noch als in Deutsch ist es halt bei Geschichte wirklich so, was wir machen, ist so ein bisschen konstitutiv für, wo wir uns als Gesellschaft sehen sozusagen. Also würden wir aus dem Geschichte-Bildungsplan den Holocaust streichen? Ich glaube, dass, das ist nicht so, als ob das nur Schule betrifft, ist mein Punkt. Ja, da haben wir in Geschichte so eine Spezialsituation, in der wir wesentlich gesellschaftlich relevanter sind, und deswegen ist, glaube ich, auch diese Diskussion nicht zu führen, nur innerhalb der Geschichtsdidaktik gewissermaßen. Und damit bin ich auch gespannt auf Meinungen von Zuhörenden. Wie seht ihr diese ganze Geschichte? Wie erinnert ihr euch auch an euren Geschichtsunterricht? Was ist hängen geblieben sozusagen? Haut's gerne in die Kommentare. Hört auch den Podcast von Stefan. Der dreht sich dann mehr um Deutsch als um Geschichte. Aber wie du schon gesagt hast, die geschichtlichen Ausflüge kommen ja trotzdem.
Laberfach.
Ich habe ihn auch in den Shownotes verlinkt.
Sehr schön. Ja, wir machen uns ja auch eigentlich Gedanken die ganze Zeit drüber, was in den Lehrplan, in den Deutsch-Lehrplan gehört und was nicht. Wir lesen ja in jeder Folge ein Buch, ein ganz klassisches Buch von Wilhelm Tell über Effi Briest bis sonst wo, haben dabei sehr viel Spaß. Also es ist kein dröger Uni-Vortrag, und da fragen wir uns ja auch immer am Ende, muss man sowas heute noch lesen? Ist sowas relevant? Gibt es auch was Neues? Gibt es auch was anderes? Oder sind das vielleicht total die Schätze, die man da liest, und man liest das völlig zurecht. Kommen wir auch oft drauf.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, immer diese Diskussion. Ich hab da auch Meinungen zum Deutschkanon.
Aber sehr starke Meinungen.
Wir waren da auch schon öfter in Diskussion. Ja, aber anderes Thema, anderer Podcast. Ich danke allen fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.